Ich glaube, du stehst ja als Gründer dann auch immer vor der Entscheidung, wen heier ich jetzt? Dann kommen deine Investoren und sagen, heier so seniorig wie möglich. Und dann denkst du so, okay, dann brauche ich genau diese Leute. Dann muss ich aber trotzdem rausfinden, passen die zu meiner Phase oder nicht.
Ja, das ist eine super Sache, was du sagst. Investoren sagen halt so senior wie möglich. Und es ist auch wirklich so. Und Investoren messen auch Gründer oder CEOs, wie gute Leute sie heiren können. Das heißt, man will auch allen Leuten mit zeigen, ich kann die krassen Leute heiren. Ich kann Leute relocaten aus Silicon Valley und early dies, early das. Ich glaube, ein paar Sachen vergisst man. Erstens, auch wenn wir jetzt drüber nachdenken, gut, jetzt Facebook oder Meta und Google jetzt vielleicht schon sehr alt, aber Uber oder so, denken jetzt irgendwie, okay, das sind die mehr geilen, aggressiven Startups, was sie 2020 vielleicht auch noch so in den Medien auch waren. Das sind zu einem Zeitpunkt schon riesen Corporates. Es hat nichts mehr mit einem Startup zu tun. Die Leute, die da jetzt arbeiten, waren niemals in einem Raum mit 5 Leuten. Genau, aber ich glaube, also jemand, der Startup kann, oder sagen wir so, jemand, der aus so einer großen Struktur kommt, die wird dir immer sagen, ich brauche mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen, mehr Ressourcen, mehr Ressourcen, mehr Ressourcen. Ich brauche jetzt hier noch 500 Engineers und hier noch 100 und da noch 20 und das ist immer noch nicht genug. Und wir wollen was Neues machen. Okay, und das ist erstmal jetzt 10 Leute drauf und hier ist der Prozess, weil sie das halt so gewohnt sind, innerhalb der Prozess von einem Corporate zu arbeiten, wo es auch ganz stark darum geht, Risiken zu minimieren, innerhalb deren Approval-Prozess zu bleiben und lauter so unnötiges Zeug. Aber ich glaube, gute Leute, die was bauen wollen, die sind eigentlich eher anders, sind eigentlich eher so, hey, ich will eigentlich ein kleines Team haben. So, ich will eigentlich ein Elite-Team haben. Also ich will die Special Forces, not the Army. Und ich bin schneller mit weniger Leuten. Ich kann mehr produzieren mit weniger guten Leuten als halt mit vielen mediocre Leuten. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. So, ich würde nie aus dem Corporate hiren. Nie. Wir waren eigentlich bis 2021 komplett in Stealth, keine Website, kein Social Media. Alle PR, die es damals über uns gab, ist geleakt. So, das nicht, weil wir irgendwie Press Releases gemacht haben. Jeder Arbeitsvertrag hat gesagt, du darfst nichts über Joker erzählen. Wir haben in Interviews nichts gesagt. Wenn uns Kandidaten gefragt haben, welche Länder sagen wir, können es leider nicht sagen. Was macht ihr genau? Wir können es leider nicht sagen. Wer sind eure Investoren? Wir können es leider nicht sagen. Wie viele Leute seid ihr? Wir können es leider nicht sagen. Also, das war schon schwierig damals. Aber das ist das Erste. Man muss gut hiren. Das Zweite ist, wenn man viel launcht, dann hast du eigentlich immer ein Problem mit Knowledge Transfer. Also nur weil wir das jetzt in unserer ersten Stadt in Berlin gut gemacht haben oder dann vielleicht in der zweiten Stadt in Paris, wo wir dann viel vor Ort waren, dann gut gemacht haben, heißt es noch lange nicht, dass es bei der 25. Stadt gut funktioniert. Weil irgendwann, also du kannst im Prinzip nicht den gesamten Knowledge Transfer machen, indem du jetzt eine Person 2 Wochen durch ein Bootcamp schickst. Und übrigens, du hast in der Startup-Phase auch gar keine Zeit für 2 Wochen Bootcamp. Und das dritte Problem ist so Cultural Transfer. Du willst dann auch nicht, wenn du irgendwie dann plötzlich in Seattle ein Team einstellst, dass die ganz anders ticken, kulturell ganz anders drauf sind als der Kern der Firma. Also das sind eigentlich die drei Sachen. Und wir haben das so gelöst, wir haben das sozusagen Generationenmodell genannt. Das heißt, wir haben anfangs in Berlin so, waren, glaube ich, so 5, 6 Leute geheiert. Junge Leute, gute Leute. Und haben sehr viel in die investiert. Und die waren sozusagen das erste Sales-Team. Das waren jetzt nicht klassische Sales-Profile, das waren eher junge, smarte Generalisten, hardworking. Und haben dann gesagt, nachdem Berlin gelaufen ist, so, jetzt macht ihr 5 Städte auf. Und jeder von euch heiert sich 5 weitere Leute. Und dadurch hast du sozusagen diesen Wissenstransfer garantiert, weil die Person ja alles mitgenommen hat. Da hast du auch Cultural Transfer garantiert. Und plötzlich hast du halt 5 Leute, die für sich selber heiern. Das heißt, es multipliziert sich immer weiter. Und dann hatten wir 5 Städte mit fünf Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt die nächstbesten 5 Leute. Nicht jeder kann eine Stadt aufmachen, sondern wirklich nur die Besten. Dann hast du auch intern so gute Competition und es macht auch Spaß. Du kannst so gamifyen. Und dann haben die nächsten 5 Leute aufgemacht. Und dann ist es halt so exponentiell gewachsen. Und das waren wahrscheinlich so die ersten 2 Jahre, wirklich so bis Covid gehittet hat und so Lockdowns waren, dann hat das Modell nicht mehr funktioniert.
Ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der ist schon deutlich länger her, den hast du so am Rande fast erwähnt. Und zwar eure so Stealth-Phase, die ja relativ lang ging, wo du gesagt hast, okay, Presse war geleakt, wir haben Bewerbern gar nicht so richtig gesagt, was wir eigentlich
Ja,
machen, wer
ja.
wir sind, in welche Richtung es geht. Frage 1, würdest du es nochmal so machen?
Ja, auf jeden Fall.
Frage 2, warum habt ihr das so hardcore durchgezogen?
Ja, also wir haben halt, also bevor wir Joker gegründet haben, also formell gegründet haben, sozusagen März 2018, und davor haben wir schon über ein Jahr, 14 Monate dran gearbeitet. Und meine Mitgründer, also wir sind zu dritt, und ich, wir haben extrem viel User Research gemacht. Und wir haben bestimmt, bevor wir überhaupt Code angefasst haben, haben wir schon 200, 300, wenn es reicht, vielleicht mehr Design-Prototypen gemacht. Also irgendwie fast täglich iteriert. Und manchmal mehrmals täglich. Und also angefangen haben zu bauen, also das muss eigentlich immer sein, wenn man eine Firma gründet, aber natürlich haben wir stark dran halt geglaubt, dass das Produkt auch wirklich Wert stiftet für unsere, für Kunden. Und dementsprechend wollten wir das beschützen. Und wir selber kamen vor von Rocket und wir wissen, wie schnell Rocket ist, Sachen zu kopieren. Und ich war fast 5 Jahre da, und nicht nur Rocket, sondern es gibt auch ganz viele andere Leute, wenn sie sehen, dass was funktioniert, die wollen das einfach kopieren. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, umso weniger Leute davon rausfinden, dass was funktioniert, umso besser für uns. Der Teil hat dann gar nicht geklappt. Das ist interessant. Rocket hat uns mit 4 Companies kopiert. Nicht einer, sondern mit 4. Eine in Europa, eine in Lateinamerika, eine in Südostasien, eine im Mittleren Osten. Und wir haben in jedem Land Minimum 5 Copycats bekommen. Also Copycats wirklich so, bis unsere Job Descriptions wurden kopiert. Aber was es geschaffen hat, es hat eine ganz spezielle Kultur geschaffen. Weil, stell dir mal vor, du bist ein Bewerber und dich schreibt irgendwie jemand an und sagt, hey, willst du bei uns arbeiten? Wir sind ein Startup, wir sind ambitioniert, wir wollen ein riesiges, komplexes Problem lösen. Wir expandieren schnell, wir haben zum Zeitpunkt vielleicht 1,2 Millionen geraced und wir sagen dir aber nicht mal, wie wir heißen, an was wir überhaupt arbeiten, wo wir sind, wie viele wir sind. So, wer joint so ein Startup? Und das war schwierig, aber gleichzeitig war das halt einfach auch so eine Self-Selection. Wir haben einfach die Leute bekommen, die extrem committed waren, die extrem risk-taking waren, die auch gewisserweise ein Abenteuer wollten. Und die einfach bereit waren, Tag und Nacht dran zu arbeiten. Und das ist am Anfang halt so wichtig. Und deswegen diese Stealth-Kultur, das hat schon Spaß gemacht. Das hat uns sehr weit gebracht. Ich glaube, der dritte Effekt ist so ein bisschen, wenn du halt Stealth, ein paar Leute wissen immer Bescheid, du musst mit Investoren sprechen und auch, du nimmst ja auch nicht jeden Kandidaten, wenn wir mal sehr wenig Leute waren, sehr selektiv, glaube ich, 2 oder 3% Acceptance Rate, also viele Leute kenne ich dann doch auch ein bisschen. Aber wenn du allen sagst, so, wir sind in Stealth, ja, bitte erzähl keinem davon. Was machen die? Die erzählen halt jedem davon. Ich habe da sowas gehört, aber bitte sag es keinem. Wir sind eine Stealth-Company und die wächst schnell und so weiter. Das ist halt das beste Gerücht, was sich halt jeder VC jeden Tag dreimal erzählen will. Und dadurch hat sich auch so ein bisschen so ein Dunstkreis, so ein Vibe eigentlich um Choco aufgebaut. Und deswegen haben wir immer sehr viel Venture Capital Interesse gerade in der Phase gehabt. Also all in all, ich würde es wieder so machen. Einfach wahrscheinlich hauptsächlich aus kultureller Sicht, wirklich.
Finde ich spannend, weil man hat ja oft auch gerade so in der frühen Phase das Gefühl von, okay, wen will ich eigentlich dabei haben, also im Team? Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt sehr viel Outreach gemacht. Das heißt, ihr habt ja Outreach only. Es gab ja keine klassische Website, wo ich mich bewerben konnte. Und das heißt, durch den Outreach habt ihr wahrscheinlich sehr klar selektiert, welche Art von Persona ihr sucht. Also ich sag jetzt mal, könnte WHU-Student sein, könnte McKinsey-Berater gewesen sein, könnte jemand aus der Industrie gewesen sein. Was war dir wichtig für so dieses erste Core-Team? Also welche Charaktere habt ihr gesucht? Ich meine, hardworking, committed hast du gesagt, risk-taking, so anhand dessen, was du schon besprochen hast, aber auch so, wie sehr war Industry-Knowledge wichtig? Welche Vorerfahrung war euch wichtig? Was war so dieses Founding-Team?
Ja, also im Prinzip ist es, glaube ich, wichtig sozusagen, sich immer richtig gut um die Sachen zu kümmern, die man kontrollieren kann. Und was man als Startup, glaube ich, nicht kontrollieren kann, gerade am Anfang, ist eigentlich so wirklich, wo die Reise hingeht und was man machen muss, um erfolgreich zu sein. Also dementsprechend haben wir halt stark nach Generalisten gesucht. Weil wir wussten nicht, ob wir morgen ein analytisches Problem oder ein kreatives Problem oder ein Sales-Problem oder ein Engineering-Problem oder was auch immer wir halt lösen müssen. Ob es Inside-Sales wird, Outside-Sales, Marketing-Driven. Wir wussten es halt einfach nicht und wir mussten unseren Weg rein erproben. Und deswegen ist, glaube ich, zu Risk-Taking und Hard-Working ist sozusagen generalistisch sehr wichtig am Anfang. Später verändert sich das dann, da braucht man hauptsächlich Spezialisten, auch um skalieren zu können. Weil einfach mehr Domain-Knowledge mitbringen und muss man nicht immer alles von null lernen. Aber am Anfang Generalisten. Und dann eine Sache, die ganz wichtig war für uns anfangs, war Leute, deren Ziel es war, irgendwann ihre eigene Firma zu gründen. Und der Grund ist einfach, du hast einfach, also Early Stage lernt man ganz viel, weil du im Prinzip in einem Raum sitzt mit jedem Department und jeder Person der ganzen Firma. Und wenn da 10 Leute sitzen und eine Person macht Engineering, die nächste macht Produkt, nächste Marketing, nächste Recruiting, du bekommst von allen was mit. Also du lernst sehr viel über andere Departments und das ist, glaube ich, eine sehr gute Phase für Leute, um was zu lernen, die mal eine eigene Firma gründen wollen. Und das heißt, für jemanden eine eigene Firma gründen will, ist halt das ideale Grundvoraussetzung und das ist halt super motivierend für die. Und egal was es ist, ja, okay, Leute, jetzt, du bist super smart und so weiter, aber wir machen jetzt mal 6 Monate lang einen monotonen Job, was auch immer das ist, so, because we have to do it. Ende. Das müssen wir jetzt einfach machen. Und du gehst halt mit einer ganz anderen Motivation ran, wenn du halt verstehst, so, das ist jetzt Teil meiner unternehmerischen Ausbildung, weil das werde ich später vielleicht ähnlich mal machen müssen. Das war, glaube ich, extrem wichtig für uns. Ja, das war ansonsten, was wir uns, also wir schauen immer nach Leuten, also natürlich, man muss motiviert sein. Also das kann man niemandem beibringen. Du musst Motivation mitbringen. Du musst coachable sein, ist auch ganz wichtig. So, das gibt keinen Platz für Leute, die Ego haben, die defensiv sind, sondern musst coachable sein, musst wissbegierig sein, weil Sachen verändern sich schnell. Du musst natürlich auch einen großen Grad Integrität mitbringen. Das ist auch einfach sehr wichtig und das liegt auch daran, dass unser Business halt, vor allem damals, halt sehr dezentral war mit 50 Städten. So, da kann ich einfach eine Stadt rogue gehen und sagen, wir machen jetzt nichts oder irgendwas Schlechtes machen oder so. Muss Integrität mitbringen. Und du musst halt auch smart sein, damit du halt schnell Sachen lernst. Ja. Bei uns war, glaube ich, ein Vorteil, und das würde ich jedem auch so empfehlen. Wahrscheinlich die ersten 50, 60 Leute, die wir gehört haben, kannten wir vorher. Und das ist halt extrem hilfreich. Klar, weil du weißt, vorher sind die kompetent. Aber darüber hinaus kannst du ihnen halt bereits vertrauen. Und du hast nicht erst so diese Phase, wo du erst Vertrauen aufbauen musst. Und als USA aufgemacht haben beispielsweise, das war nicht so, weil unser großer Masterplan war jetzt zu diesem Zeitpunkt im Dezember USA aufzumachen. Wir wussten, wir werden USA früh aufmachen, weil das eine unserer Ambitionen war, USA zu gewinnen. Aber wir haben USA aufgemacht, weil in Deutschland ging nichts mehr in der Vorweihnachtszeit. Und dann haben wir eine Person, der wir jetzt stark vertraut haben, die ich vor jahrelang zusammengearbeitet habe, vor Choco, sagt, hey, buch den Ticket, im Airbnb, wenn man kurz gegoogelt, was die Stadt bei der höchsten Restaurantdichte in den USA, das ist ein guter Indikator von uns, welche Stadt hilfreich ist für uns. Das war San Francisco. Ist nach SF geflogen und sagt, okay, du hast irgendwie 6 Wochen, don't fuck it up. Sondern he didn't fuck it up. Und solche Moves, glaube ich, kannst du halt echt nur machen, wenn du Leute hast, denen du vertraust, die Bock haben, die das als Teil ihrer unternehmerischen Ausbildung sehen und ja.
Finde ich super interessant. Gut, ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Anfang 20 bin und jetzt gründe, dann ist es vielleicht schwierig, 50, 60 Leute zu finden, wo ich weiß, okay, die sind wirklich talented, die wissen, was sie tun und die will ich dabei haben, aber
Das würde ich challengen, weil also was wir schon auch gemacht haben, ist jeder, der bei uns war, und das waren viele Leute Anfang Mitte 20, eher Anfang 20, haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt durch jeden einzelnen deiner Facebook-Freunde durch, durch jeden einzelnen LinkedIn-Kontakte. Und wenn man sich einfach nur so hinsetzt, ohne diese Listen durchzugehen, dann fallen einem die Leute nicht ein. Aber wenn man das durchgeht, dann fallen halt schon eben 10 Leute ein. Und dann schreibt man die an. Und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass sie eine Self-Company joinen, weil die ein bisschen Vertrauen schon zu dir haben. Und wenn die kommen, erster Tag, wir setzen uns wieder hin und machen genau die gleiche Aktion. Also ich glaube natürlich zu einem unterschiedlichen Grad. Aber ich glaube, das Netzwerk ist dann schon immer größer, als man denkt.
Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube mehr, mit Anfang 20 kannst du schwer einschätzen, wer wirklich gute Arbeit macht, weil du nicht so viel gesehen hast. Wenn du jetzt 5 Jahre bei Rocket warst und mit Leuten da wirklich auf Projekten gesessen bist und dann hast du natürlich ein bisschen andere Maßstab an, was ist gute Arbeit. Ist natürlich gut, weil ihr dabei wart und dann mit den Leuten, die empfohlen wurden, sprechen konntet und dann sagen, okay, die passen in unsere Benchmark, die passen nicht in unsere Benchmark. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn du zu jung bist. Also ich selber würde manchmal sagen, dadurch, dass ich ja nie in einem klassischen Unternehmen gearbeitet habe, wenn du mich jetzt hinsetzt und du gibst mir 5 Entwickler, Ich glaube, ich müsste mir jemanden dazu holen für die Due Diligence im Recruiting, weil ich aktuell nicht sagen kann, der macht einen Top-Job oder hat einen Top-Job gemacht, weil selbst wenn ich eine Code-Review machen würde, so muss ich mir quasi von null beibringen. Und das ist natürlich dann schon was, was dich so ein bisschen Zeit kosten kann. Ich glaube, da muss man einfach schlau sein, wen kennt man, den man vielleicht auch mit fragen kann, um dann einfach in diesem Hiring, also es gibt ja auch andere Gründer oder Führungskräfte aus verschiedenen anderen Firmen, mit denen man sich vielleicht mal unterhalten hat, die man auch dazu ziehen kann, denen man vertraut. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach nur kreativ werden. Ich will gar nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich finde den Ansatz super spannend, weil am Ende so Trust ist halt schon, so wenn du die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und denkst, oh Gott, hoffentlich funkt das jetzt und ich muss da nochmal nachfragen, weil ich weiß gar nicht, ob die Person eigenständig arbeiten kann, dann ist es natürlich, kostet das einfach viel zu viel Mindshare und Mindspace.
Im Prinzip, glaube ich, muss man sich als Gründer oder als CEO immer die Frage stellen, so hey, unser Job ist eigentlich, auf die richtigen Leute zu wetten. Das ist im Prinzip die Definition unseres Jobs. Und also ganz oft frage ich mich so, hey, wenn ich jetzt 1 Million Euro in irgendeinen Markt, in irgendein Team bei Choco investieren würde, von was mache ich es abhängig? Und ich mache es im Prinzip hundertprozentig von deren Leader abhängig. Weil eine gute Person wird dieses Geld einfach richtig investieren. Die wird die richtigen Leute einstellen, die wird die richtigen Strukturen schaffen. Die Leute werden happy sein, die Leute werden das Gefühl haben, sie lernen was, sie contributen können. Aber das ist so ein bisschen ein Mental Model, so if it's too broken, it's too late.